traditionell afrikanische versus westliche Ernährung. In Afrika sind Hülsenfrüchte ein großer Teil der Ernährung und natürlich zusammen mit Mais. Das sind die Basisernährungsstoffe für das Volk gewesen, zusammen mit Gemüse, Früchte und so weiter. Und dann kam die westliche Welt mit ihrer Ernährung, mit Fleischprodukten, Käse, Milchprodukte und so weiter. Und das Volk erkrankte und die westlichen Krankheiten kamen wie eine Sintflut in das Kontinent hinein. Ein traditioneller afrikanischer Markt sieht ungefähr so aus, mit Säcken und Säcken von Hülsenfrüchten, Saatformen und so weiter. Und die Krankheiten, die im Westen gegenwärtig sind, waren total unbekannt. Er ist ein typischer Afrika-Markt mit gemahlenem Mais, Bohnensorten und dergleichen. Und es ist interessant, nicht weit davon entfernt ist dann der Fleischmarkt mit Fleischprodukten und Fisch und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Und es ist interessant, dass sie da stehen mit solchen großen Blättern, um die Fliegen wegzuhalten. Und hier ist alles so schön sauber und rein und die Leute schmunzeln und sehen glücklich aus. Was ist es an Getreide und Hülsenfrüchte, was so gut wirkt? Und warum hat es so gewaltige Gesundheitseigenschaften? Was ist daran? Wenn wir in der Welt schauen, was die chronischen Leiden sind, und dann sieht man, naja, der Prozentsatz der Bevölkerung, der an diesen chronischen Krankheiten leidet, nimmt immer zu. Von 1995 bis zu 2030 ist da eine ständige Zunahme an chronischen Leiden. Und da muss doch ein Grund dafür sein. Wenn es vorher nicht da war, wieso ist es jetzt so aktuell? Und dann haben wir eine Epidemie chronischer Krankheiten. Chronische Krankheit gegenüber übertragbare, mütterliche, geburts- und ernährungsbedingte Krankheiten werden hier verglichen. In Europa sind die Krankheiten, die durch Vektoren übertragen werden, nicht so häufig gegenwärtig, wogegen chronische Krankheiten Riesenausmaßen annehmen. In Ostasien ist es fast das Gleiche, also ein bisschen mehr von den übertragbaren Krankheiten. Und dann kommt man nach Subsahara-Afrika, da sind die chronischen Krankheiten fast kaum gegenwärtig, aber die übertragbaren Krankheiten sind wohl gegenwärtig. Also was ist der Grund dafür? Gute medizinische Versorgung hält die übertragbaren Krankheiten mit Bakterien und Vektoren und so weiter, hält die in ihrem Rahmen, aber die chronischen Krankheiten sind dann eben ein Lebensstilproblem. Wenn die chronischen Krankheiten in Afrika nicht gegenwärtig waren, wieso sind sie jetzt am Zunehmen? Was ist der Grund? Diabetes, Krebs, Herzkrankheiten, chronische Erkrankheiten, Todesfälle und so weiter steigen in der Welt in einigen Gebieten und in anderen Gebieten weniger. Hat das mit der Ernährung etwas zu tun? Mangelernährung, Kindersterbrate und so weiter. Das nimmt überall zu. In Niedriglohnländern sind die Ursache für 40% der Todesfälle doch davon ausgegangen, dass diese Zahl über 50% steigen wird. Redner auf einem kürzlichen Symposium erklärten, chronische Krankheiten belasten auch die nationale Wirtschaft und das Familieneinkommen. Ihre Ausbreitung würde daher den Kampf gegen die globale Armut erschweren. Also dieses Thema hat große Forschungsmöglichkeiten. Häufigkeit von Brust- und Prostatakrebs weltweit, dann sehen wir, dass die entwickelten Länder die meisten Krankheiten diesbezüglich haben. Und die weniger entwickelten Länder haben diese Krankheiten nicht, weil sie nicht die gleiche Ernährung haben. Auch sehen wir, dass Krebssterblichkeit in der USA, weiße Männer gegen schwarze Männer, dass da ein großer Unterschied ist. Lungenkrebs, Prostatakrebs, Rektum- und Kolonkrebs, Pankreas und so weiter, bis runter zum Esophagus, sehen wir, dass weiße Männer wesentlich geringer beeinflusst werden durch diese Krankheiten als schwarze Männer. Auch Prostatakrebs. Bei schwarzen Männern ist es doppelt so hoch wie bei weißen Männern. Und die Frage ist, warum? Hat die schwarze Bevölkerung vielleicht eine schwächere Ernährung wegen Sozialstruktur, Einkommen und dergleichen? Oder ist da auch ein anderer Faktor? Und man hat herausgestellt, dass wenn eine Bevölkerung aus einem Gebiet stammt, wo traditionell die westliche Ernährung nicht gebraucht wird und sie wird dann hineingeführt in diese Bevölkerung, dann sind die Chancen, um diese Krankheiten zu bekommen, wesentlich höher, als wenn es anderswo wäre. Tierisches Eiweiß und Lymphdrüsenkrebs, man sieht, je mehr Einnahme von diesen Stoffen ist, je höher ist die Krebsrate. USA, Neuseeland, Dänemark, das sind die Länder, die Fleischkonsum und Milchprodukte zum großen Teil gebrauchen. Und wenn man dann nach Japan kommt und den östlichen Ländern, dann sind diese Produkte nicht hoch auf dem Menü und so weniger. Fettkonsum und Brustkrebstote, wiederum hohe Fetteinnahmen in den entwickelten Ländern, Kanada, USA, Europa und Japan, Thailand, Mexiko, viel niedrige Brustkrebsraten. Milch und Brustkrebs, je mehr Milchkonsum, je mehr Brustkrebs. Wiederum das gleiche, Japan, Thailand, wo Milchkonsum sehr niedrig ist, haben nicht die Probleme wie die westliche Welt. Hier ist ein Bild von Sojabohnen. Links ist die Sojabohne getrocknet und rechts eingeweicht, eingefroren. Und die Sojabohne wird heutzutage in der Presse als ein Problemkind dargestellt. Und die Frage ist, ist das wirklich so? Oder ist da ein Missverständnis oder vielleicht sogar absichtliche, verkehrte Information, die in die Welt hineingesteckt wird? Das ist das berühmte Edamame, die in der grünen Form noch in der Schote eingedämpft wird oder gekocht wird und dann aus der Hülse gegessen wird und soll angeblich, im Konsum groß zunehmen, vor allem in den östlichen Ländern, aber auch jetzt in den westlichen Ländern. Aber die Menschen warnen gegen die Sojabohne. Sie ist natürlich reichhaltig an Eiweiß, Kohlenhydrate, Vitamine, Minerale. 155 Gramm zubereitete Edamame enthalten rund 16 Gramm Kohlenhydrate, 17 Gramm Eiweiß, Proteine, 8 Gramm Fett und 8 Gramm Ballaststoffe. Eine ausgezeichnete Zusammenstellung. Und dann auch hochwertig an Vitaminen. B1, Riboflavin, Niacin, B3 und so weiter. Und Mineralen. Eine ausgezeichnete Nahrungssorte. Und so versucht man, diese Bohne in der Welt bekannt zu machen. Und mehr Gebiete sollen diese Bohne als Ersatz für Fleischprodukte produzieren. Und ich war auch tätig hier bei einem Kongress, wo es ging um diese Bohne, denn meist sind diese Bohnen auch noch nicht genmanipuliert. Also, was ist das Problem mit Soja? Hier haben wir eine grafische Vorstellung, wo verglichen wird Todesrate bei Prostatakrebs. Und wir sehen, dass Länder, die viel von diesen Produkten gebrauchen, Soja und dergleichen, China, Südkorea, Japan, da ist dieser Prostatakrebs fast unbekannt. Aber geht man zu den westlichen Ländern, Großbritannien, Australien, USA und so weiter, dann haben wir diese gewaltige Zunahme in diesen Krebssorten. Also eindeutig ist da ein Vorteil in der Ernährung von denjenigen, die in China, Südkorea und Japan wohnen. Denn wenn man die Bevölkerung nimmt und man verlegt sie in die westliche Welt und sie nehmen diese Kultur an und die Ernährung der Kontur des Westens an, dann haben sie genau die gleichen Krebsprobleme wie die westliche Welt. Das hat also nichts mit den Genen der Bevölkerung zu tun, sondern es hat etwas zu tun mit dem, was auf dem Tisch ist. Er war vor einigen Jahren, als diese Forschung beging, war Dr. Kenneth Satchel. Er war eine große Persönlichkeit in der Entwicklung des Studiums rund um Phytochemikalien. Und die haben Forschung gemacht über die Zusammensetzung der Phytochemikalien, die heute in der Welt sozusagen als Problemkinder dargestellt wird. Zum Beispiel, vor 20 Jahren waren Phytoestrogene unbekannt. Aber dann kam diese Forschung und man hat entdeckt, dass der Verzehr von Soja oder Leinsamen die Blutwerte für Phytoestrogene in die Höhe schossen. Wir haben dann gezeigt, dass der regelmäßige Konsum dieser Nahrungsmittel wie bei Asiaten und Vegetariern zu riesigen Mengen Phytoestrogenen im Körper führt. Und wissen Sie was? Diese Leute bleiben von der seuchenartigen Krankheiten, an denen die meisten in der westlichen Welt sterben, verschont. In zwei bahnbrechenden wissenschaftlichen Publikationen, schon in den 80er Jahren, haben wir gezeigt, dass Phytoestrogene der Schlüssel zu einem gesunden Leben sind. Also das war der Stand der Wissenschaft. Und dann kam die Welt und griff diese Namen auf, Phytoestrogene. Und dann blieb das Phyto weg und nur das Estrogen blieb im Kopf. Und jeder weiß, dass Estrogene in diesen Mengen problematisch ist. Also muss das etwas Ungesundes sein. Estrogene ist auch ein Frauenhormon. Also Männer, bleibt weg von diesen Phytoestrogenen, denn sonst würdet ihr vielleicht weibliche Eigenschaften erben oder vielleicht Brüste entwickeln oder vielleicht, tausend Probleme diesbezüglich bekommen. Und dieser Gedanke wurde dann durch die Medien aufgegriffen und in der Welt verbreitet. Das muss man erst verstehen. Dieser Name wurde nur gebraucht, weil diese chemische Zusammenstellung ist ähnlich wie Östrogene, ist aber Phytopflanzenöstrogene und nicht Östrogen. Nur etwas fast wie Östrogen. Und dieses fast wie Östrogen macht den großen Unterschied. Denn da sind bestimmte Bindungsstellen auf den Zellen in verschiedenen Organen, wo Östrogene binden. Und wenn sie da binden, dann haben sie ihre Auswirkung. Und Männer haben auch Östrogene. Wir haben nicht den gleichen Pegel wie Frauen, aber man hat eine bestimmte Menge Östrogene nötig. Wenn da zu viel Östrogen ist, dann kann es karzinogenisch wirken. Es gibt zwei Bindungsstellen, eine Beta-Bindungsstelle und eine Alpha-Bindungsstelle. Und Östrogene bindet an beiden. Wenn die Östrogene binden an den Beta-Stellen, dann sind sie karzinogenisch. Wenn sie binden an den Alpha-Stellen, dann sind sie, dann haben sie die Auswirkung, die zu weiblichen Dingen führen. Brustentwicklung und so weiter. Jetzt Phytoestrogene binden nicht an den Alpha-Stellen. Sie binden nur an den Beta-Stellen und haben also gar nicht diese Auswirkung, so wie die Medien es sagen. Und dann haben sie noch etwas, was sehr wichtig ist, weil sie Konkurrenz jetzt haben für Östrogene. Weil die Phytoestrogene jetzt da gebunden sind, können weniger Östrogene daran binden und darum sind sie schonend und schützend gegen Krebs. Also von wegen, dass es negativ ist, ist es positiv, so wie die Wissenschaft auch gezeigt hat. Gesundheitliche Vorteile Es schützt darum gegen Brustkrebs, denn die Bindungsplätze sind bedeckt zum Teil. Und man muss immer diesen Ausgleich haben. Östrogen hat noch seinen Effekt, aber nicht mehr den negativen Effekt, wie er ihn vorher hatte. Prostatakrebs, Herzkrankungen, Osteoporose, Wechseljahrssyndrome, altersbedingte Hirnkrankheiten, Alkoholismus, Entzündungsleiden wie Rheumatide, Arthritis werden alle geschont durch Phytoöstrogene. Und die Medien sagen, bleib weg vom Soja. Also die Frage, soll man Soja zu sich nehmen oder soll man Soja nicht zu sich nehmen? Und wir fragen mal diesen Wissenschaftler, der ein Nobel-Laureat war wegen seiner Forschung. Phytoöstrogene, schreibt er, sind natürliche Pflanzenmoleküle, die in Form und Größe dem menschlichen Östrogen ähneln. Aber ähneln ist nicht dasselbe wie gleich sind. Aber nicht identisch. Dieser kleine Unterschied sorgt dafür, dass sie nicht genauso wie Östrogene wirken. Glücklicherweise, da einige Effekte von Östrogen unangenehm sein können. Jetzt, die Tatsache ist, dass nicht nur Sojabohnen Phytoöstrogene enthalten, sondern alle Bohnen enthalten Phytoöstrogene. Leinsamen ist hochwertig an Phytoöstrogenen, noch höher als Soja. Also soll man alle Getreidearten, alle Hülsenfrüchte, alle diese Dinge einfach jetzt meiden, weil da Phytoöstrogene drin sind, wenn die Wissenschaft doch eindeutig gezeigt hat, was für einen Vorteil das für sich innehält. Krebsenzyme beherrschen, Phytoöstrogene hemmen die Aktivität von Enzymen durch die Tumorzellen zu vermehren. Genistein, das ist das Phytoöstrogen in Soja und auch das Phytoöstrogen in Leinsamen zum Beispiel, ist ein wirksamer Hemmer für Enzyme namens Tyroxinasen und so weiter. Also die Probleme werden unterdrückt. Das ist doch eine gute Sache. Entzündungen sind ein wesentlicher Faktor für viele andere Erkrankungen. Heutzutage wissen wir, dass Inflammation von den Gefäßen und im Allgemeinen der größte Ursprung ist für Krebsentwicklung und andere negative Einwirkungen von Entzündungen. Also Schutz gegen Demenz, Alzheimer, Immunsystem, Kognition, Prostata, Brustkrebs, Hautkrebs, Leukämie, Darmkrebs. Das ist interessant. In Amerika, als die Truppen nach Irak gingen, hatten sie Angst wegen vielleicht zu viel Sonnenbloßstellung und was das hätte hindern können. Und so haben sie ein paar Experimente gemacht mit Ratten und haben diesen Ratten ein Karzinogen eingegeben. Also das sollte jetzt Krebs, Hautkrebs verursachen. Und der einen Gruppe Ratten haben sie dann Ernährung gegeben, reichhaltig an Phytoöstrogene, und der anderen eine normale, Soldatenkost mit Hamburgers und so weiter gegeben. Und es ist interessant, dass die Gruppe, die Phytoöstrogene bekam, keine Hautkrebs bekam. Interessant. Osteoporose und alle die Symptome mit den Wechseljahren und dann auch natürlich Herzkrankheiten, bessere Elastizität der Blutgefäße und so weiter. Alles wird geschützt und geschont durch phytoöstrogenreiche Kost. Also Eiweiß, pflanzlich oder tierisch? Wie begann der Mythos, dass Fleisch Eiweiß besser sei als Pflanzeneiweiß? In 1914 stellten Osborne und Mendel fest, dass Ratten bei tierischem Eiweiß besser wuchsen. Sie wuchsen schneller, ganz eindeutig. In 1945 fand man heraus, dass Rattenfutter 10 essentielle Aminosäuren braucht. Also 10 essentielle Aminosäuren, das heißt Aminosäuren, die man nicht selbst produzieren kann. Man muss sie also in der Nahrung zu sich nehmen. Tierprotein garantierte normales Wachstum einer Ratte. Also eine Ratte wuchs gut mit tierischem Eiweiß. Kein Zweifel, der Mensch wächst auch gut mit tierischem Eiweiß. Tierprotein wurde dann Klasse A genannt und Pflanzenprotein wurde Klasse B genannt. Und dieser Gedanke wurde dann in die Psyche des Menschen gepflanzt. Der Proteinhalt von Milch bei verschiedenen Tierarten, Ratte 11,8 Milligramm pro Liter, Katze bisschen weniger, Hund noch bisschen weniger, Ziege weniger, Kuh noch weniger, Pferd noch weniger und der Mensch. Ist interessant. Also der Mensch hat die niedrigste Rate von Protein von allen Tieren. Also wenn Eiweiß jetzt der Maßstab ist, von was man zu sich nehmen müsste, dann müsste Rattenmilch eigentlich die beste Milch sein. Aber es ist interessant, dass je mehr Eiweiß drin ist, je schneller wächst das Tier. Also eine Ratte verdoppelt das Gewicht der Geburt in nur 4,5 Tagen, wogegen je weniger Eiweiß da drin ist, je langsamer geht es vor sich und der Mensch braucht 120 Tage und das Pferd mit doppeltem Eiweiß nur 60 Tage. Also faszinierend. Muss der Mensch denn schnell wachsen oder hat der Mensch eine andere Entwicklung nötig? Was ist das Erste, was ein Tier, das geboren wird, tut? Ein Pferd oder eine Kuh oder eine Ziege? Kann der sich sofort bewegen, wenn er geboren wird? Pferd, ja, steht auf und rennt hinter der Mutter her. Ein Kind kann das nicht tun. Ein Kind hat so ganz, unwillkürliche Bewegungen. Und was muss sich denn da entwickeln? Das Gehirn muss sich entwickeln. Denn das ganze Nervensystem ist anders. Und dazu braucht man eine ganz andere Ernährung. Man hat eine Ernährung nötig, die das Gehirn füttert. Und da hat man den Fettinhalt eher als den Proteinhalt nötig in der Muttermilch. Also ganz wichtig. Ernährungsart und Abweichen von dem sogenannten Rose Standard. Voll vegetarisch weicht nur 28% ab und nicht vegetarisch 48%. Also scheint es, als ob vegetarische Ernährung eigentlich besser ist als nicht vegetarische Ernährung. Also nicht vegetarisch Abweichung von Muttermilch nur 22% und voll vegetarisch nur 13%. Scheint also, als ob voll vegetarisch die beste Ernährung ist, nach diesem Standard. Ein interessanter Artikel in The Guardian und auch in den Weltmedien. Briten meiden Schweinefleisch, nachdem Fleischprodukte mit Krebs verknüpft worden sind. Immer wieder hören wir in den Medien, dass Fleischkonsum krebswirkend ist. Und dann dauert es nur eine kleine Weile. Dann sagen die Leute, Lebensmittelindustrie quittiert Krebsverknüpfung mit Achselzucken. Ist nichts Neues. Und dann geht man wieder zurück zu der alten Lebensweise. Denn irgendwann muss der Mensch doch sowieso sterben. Vollständiges und unvollständiges Eiweiß. Also man hat Pflanzeneiweiß als Klasse B beurteilt. Nicht ganz so gut wie Klasse A, denn da sind alle Aminosäuren, die ich nicht selbst zeugen kann, gegenwärtig. Wo in Pflanzen, sind die Unterschiede nicht so dramatisch. Sie haben nicht alle die essentiellen Aminosäuren in jeder einzelnen Pflanze. Aber in Kombination sind sie alle da. Zum Beispiel das, was abwesend ist in Getreide, ist gegenwärtig in Hülsenfrüchte und umgekehrt. Also Pflanzenproteine enthalten mehr abzweigende Aminosäurenketten als Tierproteine und sind viel leichter verdaulich. Wenn ich ein tierisches Eiweiß in meinen Magen hineinlege, dann muss die Säure steigen nach pH 1,5, um das zu verdauen. Wogegen, wenn ich pflanzliches Eiweiß in den Magen tue, dann braucht er nur bis 4,5. Und weil das eine Exponentskala ist, ist das ein gewaltiger Unterschied. Also viel leichter verdaulich, auch schneller verdaulich. Also Tierproteine enthalten hohe Werte der schwefelhaltigen Aminosäuren, Cystein, Methionin und haben auch diese aromatischen Aminosäuren mit den Ringstrukturen, Phenylalanin und Tyrosin. Also das Verhältnis der Aminosäuren bei Pflanzen ist anders als bei tierischem Eiweiß. Und überhöhte Mengen dieser zwei Arten von Aminosäuren stehen mit verschiedenen degenerativen Krankheiten in Verbindung. Also da sehen wir Cystein und Methionin und wir sehen, die haben Schwefel in sich. Wenn ich also Eiweiß zu mir nehme, als meine Hauptnahrung, so wie viele Menschen, die fast ja nur Fleisch essen und Huhn sehen sie schon als Gemüse. Ich war früher auch so. Huhn war Gemüse und Beefsteak und rotes Fleisch, das war Fleisch. Und Gemüse, naja, das war für Leute, die krank waren. Dann muss ich diese Aminosäuren umwechseln in Kohlenhydrate für meine Energie. Und dann muss ich den Schwefel raussplittern. Ich muss den Stickstoff rausholen. Der muss umgesetzt werden, weil er Ammoniak produziert, muss er umgesetzt werden in etwas weniger Giftiges, so wie Yrium, Harnstoff. Und dann muss das entfernt werden. Also die Giftstoffe steigen und der Schwefel versäuert. Denn der macht Schwefelsäure im Blut. Und das muss neutralisiert werden durch Freistellung von Calcium aus den Knochen, also Osteoporose. Pflanzenprotein erzeugt höhere Werte von Arginin und Glycin im Blut als Tierprodukte und dies bietet Schutz gegen Arterienverkrankungen und Verkalkungen, Arteriosklerose. Also das Verhältnis ist sehr wichtig. Das Mengenverhältnis von Lysin zu Arginin könnte ein wichtiger Hinweis dafür sein, ob ein Protein Arteriosklerose auslösen kann. So sagte die Wissenschaft. Es gibt Hinweise, dass Phenole Darmkrebs begünstigen. Also tierisches Eiweiß, naja, hat dann mehr von diesen Aminosäuren, die problematisch wirken, wenn sie umgesetzt werden. Möglichst viel Arginin muss man also bekommen und Glycin und ausreichend Lysin. Und das bietet Pflanzenproteine fantastisch. Wie viel Eiweiß hat man denn eigentlich nötig? Erwachsene haben nur 0,75 Gramm pro Kilogramm Körpermasse nötig, also sehr wenig, sehr wenig. Bei Männern und bei Frauen ist es gleich. Und selbst ein kleines Kind hat nur 1,5 Gramm nötig. Und weil ein Kind ja nur ein paar Kilogramm wiegt, ist das nicht gewaltig viel. Also man hat nicht zu viel Eiweiß nötig. Eiweiß baut den Körper, ja. Aber es ist nicht das, was die Energie geben sollte. Und weil man ja nicht in einem Tag wächst, sondern über eine lange Zeit, braucht man nicht sehr viel auf einmal, aber man braucht ständig für das, was man dafür nötig hat. Rund 500.000 Amerikaner sterben jedes Jahr an Osteoporose. Nahrungsprotein erhöht Säureproduktion, so sagt das die Wissenschaft, also diese Dinge sind bekannt. Selbst bei täglichem Calciumaufnahme von 1400 Milligramm, und das ist so, was der durchschnittliche Amerikaner mit Zusatzstoffen zu sich nimmt, Frauen vor allem in Amerika, kann man immer noch 4% Knochenschwund haben. Und dagegen in Afrika, wo man nicht erst ein Viertel von diesem Konsum hat, hat man keinen Knochenschwund. Was ist denn der Unterschied? Unter kontrollierten Bedingungen hat die Höhe des Eiweißverzehrs starken und dauerhaften Einfluss auf das Calcium in Urin. Also Hüftenfraktur in der Welt als Anzeige für Osteoporose sehen wir, dass Norwegen, Schweden, Dänemark, also die Milchkonsumländer, den höchsten Osteoporose in der Welt haben. Schon in 2001 hat man festgestellt, dass Tiereiweiß gegen Pflanzeiweiß einen gewaltigen Einfluss auf Frakturen hat, Osteoporose. Also in meiner eigenen Forschung mit meinen Studenten wollte ich mal sehen, was ist der Effekt von Hülsenfrüchten und Soja insbesondere auch, was Krankheiten betrifft, im Vergleich zu einer westlichen Ernährung. Und da haben wir gebraucht den Vervet Monkey als Prüftier. Denn die haben einen sehr gleichen Metabolismus wie der Mensch. Und Osteoporose, hier haben wir ein paar Bilder von einem normalen Wirbel und unten ein osteoporotischer Wirbel. Und wenn man dann den in Säure hineinlegt, damit nur die Struktur übrig bleibt, präpariert, dann sieht man, dass wenn Osteoporose gegenwärtig ist, ist der Knochen eich geschwächt. Also was ist der Einfluss von dieser Ernährung? Also haben wir die Affen in zwei Gruppen aufgeteilt. Und jetzt ist es interessant. Die haben Gemüse bekommen und Früchte bekommen, so viel sie wollten. Also da war eine Palette mit Früchten, Äpfel, Bananen und so weiter. Aber sie haben auch eine Kugel von Getreide und Hülsenfrüchte bekommen oder eine Kugel von Getreide mit Milchpulver, wo das Eiweiß genau gleichgestellt wurde an den von den Hülsenfrüchten. Also sie hatten genau die gleiche Ernährung, sie hatten Zugriff zu Früchten und Gemüse, wenn sie es essen wollten. Und sie hatten diese Kugel täglich, wo der Unterschied war, das Eiweiß kam von Getreide und Hülsenfrüchten oder von Getreide und Milchprodukten. Und der Proteinpegel war gleich. Wir haben die Affen ernährt mit dieser Kugel von Getreide, Mais in diesem Fall, gemischt mit Hülsenfrüchte oder Mais gemischt mit Milchpulver, um die Proteinrate genau gleich zu stellen. Die Urinproduktion war wesentlich höher, wenn sie Milchpulver bekamen über Zeit. Und der Grund dafür, wahrscheinlich wegen den schwefelinhaltenden Aminosäuren, die dazu geführt haben, dass sie mehr trinken, dass sie mehr diese Dinge ausscheiden. Dann Stuhlproduktion war wesentlich höher, wenn sie die Milchpulver zu sich nahmen. Das ist auch ein interessantes Ergebnis. Calciumausscheidung wesentlich höher, wenn sie Milchprodukte bekamen. Und das kann man davon erklären, dass wegen den schwefelhaltigen Aminosäuren wird da mehr Calcium freigestellt aus dem Knochen. Und das Resultat ist mehr Calciumausscheidung im Urin. Also die Dogma, wie wir das erklären, wenn da ein erhöhter Eiweißkonsum ist, dann ist da mehr Calciumverlust wegen der Freistellung des Calciums aus dem Knochen. Das führt zu Calciummangel, das führt zu einer geringeren Knochenmasse und dann das führt zu Osteoporose. So wollten wir das auch prüfen mit Schafen. Und einer meiner Studenten hat ein Projekt gehabt, wo wir Schafe auch verschiedene Nahrungsmittel gaben. Und zwar haben wir sie folgendermaßen aufgeteilt. Die erste Gruppe bekam eine Basiskost nur von Pflanzen. Das war Alfalfa, also Luzern, wie wir das nennen. Und das hat ungefähr 12% Pflanzenproteininhalt. Und diese Schafe, die wir gebrauchten, waren alles männliche Merino Widder. Und die waren nur 12 Tage alt. Und wir haben sie in diese Gruppen aufgeteilt. Also die erste Gruppe bekam nur rein pflanzliche Kost mit 12% Protein. Also das ist, was ein Tier maximal in der Umgebung bekommen würde, wenn es hochrangige Pflanzen zu sich nehmen würde. Und dann haben wir die gleiche Ernährung gegeben und 3% tierisches Eiweiß in der Form von Fischmehl dazu gemischt. Jetzt die Industrie tut das regelmäßig in Riesenmengen, weil die Tiere wachsen dann eben schneller, wie wir auch gesehen haben bei den Ratten. Dann haben wir wieder die gleiche Ernährung genommen, die gleiche Alfalfa-Basis und 5% tierisches Eiweiß dazugefügt und die nächste Gruppe 8%. Und dann haben wir eine letzte Gruppe gehabt, wo wir auch diese gleiche Basis hatten und 8% pflanzliches Eiweiß in der Form von Gluten dazugemischt haben. Also das waren die Gruppen. 3 davon hatten also verschiedene Pegel tierisches Eiweiß und 2 hatten Pflanzeneiweiß, 1 niedrig und 1 hoch. Was war das Resultat? Hier haben wir eine grafische Vorstellung, was passiert mit den Beinen, wenn man tierisches Eiweiß bei der Ernährung hinzufügt. Und das ist bei Tieren, die in einem Stall bleiben. Also sie haben keine Bewegung, denn das hat auch einen Einfluss. Sie stehen nur da und wachsen, so wie in vielen Produktionshäusern der Prozess ist. Und die Beine werden krumm, weil das Gewicht des Tieres zu groß ist für die Knochenstärke und dann werden sie krumm. Und das ist Krummbein-Syndrom. Und wir sehen, dass wenn wir 3%, 5%, 8% tierisches Eiweiß hinzufügen, wurden die Beine immer krummer. Zum Beispiel hier ist eins der Schafe nach dem Experiment, nach den 100 Tagen. Und wir sehen, die Beine von diesem sind perfekt, kein Problem. Also 12% pflanzliches Eiweiß. Hier haben wir einen von 5% tierisches Eiweiß. Wir sehen, die Beine sind schon etwas verstümmelt, krumm. Und da eins von 8% tierisches Eiweiß und wir sehen das typische Krummbein-Syndrom. Und so sieht es aus, wenn es geschoren ist, dass man sieht, wie missformt der Knochen ist und dass da auch Schwellungen sind von diesem tierischen Eiweiß. Und wenn man einen Eckstrahl nimmt, dann sieht der Knochen eigentlich noch relativ gut aus, aber er ist missformt. Also hier stehen unsere Schafe, links eins, was Pflanzeneiweiß bekam, die anderen tierisches Eiweiß dazu. Knochen-Calcium-Phosphat-Verhältnis, je mehr tierisches Eiweiß, je niedriger wurde das Verhältnis Calcium zu Phosphat. Und da hatten wir ein Stück Hinterlauf, eine Rippe, eine Wirbel, also in sämtlichen Knochen im Tier haben wir das gleiche Resultat. Die oberste linke grafische Vorstellung, Calciumverlust im Urin und im Stuhlgang, sehen wir, wenn sie tierisches Eiweiß bekamen, und das ist die Gruppe, die 20% Eiweiß bekam, wovon 8% Tiereiweiß war oder 8% hinzugefügtes Pflanzeneiweiß in der Form von Gluten. Dann sehen wir, wenn es tierisches Eiweiß war, haben sie doppelt so viel Calciumverlust gehabt, als wenn sie pflanzliches Eiweiß hatten. Und die untere linke Deformität bei tierischem viel krümmer als bei pflanzlichem. Und unten rechts Calcium zu Phosphatverhältnis, tierisches ganz niedrig und pflanzliches hoch. Das ist schon faszinierend. Wir werden nur die untere rechts studieren, Tetracycline Marker. Was wir da gemacht haben, wir wollten feststellen, damit wir nicht das ganze Wachstum über die ganze Zeit beurteilen, sondern bei allen nur 10 Tage Wachstum. Was passiert in 10 Tagen in dem Knochen? Und was wir da gemacht haben, wir haben eine Spritze Tetracycline gegeben, denn das wird in dem Knochen aufgenommen. Und dann 10 Tage später wieder eine Spritze, da wird es wieder in dem Knochen aufgenommen. Und wenn man das unter Ultraviolettlicht betrachtet, dann sieht man 2 Streifen und zwischendrin hat man genau 10 Tage Knochenwachstum. Nummer 1 war 12% Pflanzenprotein. Und die Ultrastruktur, die Mikrostruktur des Knochens war perfekt. Wenn da 3%, Nummer 2, tierisches Eiweiß hinzugefügt wurde, war die Mikrostruktur verzerrt. 5% noch mehr. 8% die totale Katastrophe in dem Knochen. 8% Pflanzeneiweiß hinzugefügt, also war totaler Pegel 20%, Nummer 5, perfekte Knochenstruktur. Also ganz eindeutig, tierisches Eiweiß behinderte den Knochenwuchs. Und pflanzliches Eiweiß förderte ihn. Und ob der Pegel jetzt niedrig war oder höher war, hatte nicht einen großen Einfluss. Also, was konnten die Affen uns lehren? Koronare Herzleiden werden schnell zum Killer Nummer 1 in Entwicklungsländern. Milch spielt eine Rolle bei höherem Gesamtcholesterin, höherem LDL, niedrigem HDL. Und das wusste die Wissenschaft. Jetzt, was ist der Einfluss von dieser Ernährung bei diesen Affen? Die westliche Ernährung, wie wir schon gesagt haben, war Mais mit Milchprodukte und die traditionelle war Mais mit Hülsenfrüchte. Und dann sehen wir da die Cholesterinrate, Gesamtcholesterin. Immer wieder sehen wir, die westliche Ernährung erhöht den Cholesterinpegel mit Zeit. LDL, das ist das sogenannte schlechte Cholesterin. Die westliche Ernährung mit den Milchprodukten dazu, erhöhter LDL. Und wesentlich bedeutend, traditionell besser dazu. Verhältnis von HDL zu LDL. Man möchte gerne ein Verhältnis haben, wo HDL etwas höher ist als LDL. Dann sehen wir, dass das Verhältnis immer so war. Wenn es Mais, Hülsenfrüchte war, war es ein besseres Verhältnis durchgängig, als wenn es andersrum wäre. Und dann natürlich, wenn man die Blutgefäße selber betrachtet. Jetzt Nummer 988. Dieses Blutgefäß ist die Aorta, genau am selben Platz geschnitten, aufgefleckt, damit man die Innenstruktur sehen kann. Und wir sehen, dass das obere ganz glatt ist und dass die kleinen Seitenadern schön offen sind. Also ein sehr gesundes Blutgefäß. Das sind die Affen, die die Hülsenfrüchte und den Mais bekamen. Dagegen das untere 920, die Katastrophe. Wir sehen keine Glattheit. Wir sehen diese Anpackung von Plak. Und die kleinen Seitengefäße sind fast total verstopft. Das ist eine katastrophale Entwicklung. Und wenn wir dann die Histologie betrachten, oben links haben wir einen Schnitt durch die Ader und wir sehen die Muskulatur und das Epithel und da ist kein Plak. Gegenwärtig. Kein Plak. Das untere Bild links, das ist eins, was Milchprodukte in dieser Kugel dazu bekam. Diese Plak-Schicht ist enorm in diesem Blutgefäß. Aber dann noch ein Problem. Rechts sehen wir eine Calciumablagerung. Also da wird so viel Calcium freigestellt, dass die Nieren nicht alles entfernen. Und es lagert sich ab in den Blutgefäßen. Sie werden dadurch verhärtet. Und das führt natürlich zu anderen Problemen. Und Blutdruck und so weiter. Auch wenn es kam zu dem Immunsystem, wenn sie eine westliche Ernährung bekamen, mit anderen Worten mit den Milchprodukten dazu, gegenüber traditionell, dann sehen wir, dass das Immunsystem stärker war in denjenigen, die eben die traditionelle Ernährung von Mais und Hülsenfrüchte bekam. Anzahl Blutplättchen waren auch besser, wesentlich besser. Anzahl rote Blutkörper, traditionell gegenüber westlich. Und das ist interessant. Wieso hat die traditionelle Gruppe weniger rote Blutkörperchen? Und das kann man sich so erklären. Wir haben ja gesehen, wie fetthaltig die Blutgefäße waren. Also der Fettinhalt vom Blut war auch höher. Und was dann passiert ist, die roten Blutkörperchen kleben aneinander und gehen in Gruppen durch die Gefäße durch. Aber wenn sie aneinander kleben, dann haben wir das Problem, dass die Flächen geringer werden. Denn wenn sie auseinander sind, hat man 1, 2, 3, 4 Flächen. Klebt sie aneinander, verliert man 2 Flächen für Sauerstoffaustausch. Und darum kompensieren sie durch mehr rote Blutkörperchen zu produzieren. Aber das beeinflusst das Tempo, wie das Blut durch die Gefäße geht und produziert andere Probleme. Also die traditionelle Ernährung hatten, die Blutkörperchen waren auseinander, der Sauerstoffaustausch war ausgezeichnet und sie hatten weniger Druck nötig, um diese Körperchen durch die Gefäße zu schieben. Also ein gesünderes System bei denen. Gut, das waren jetzt Affen. Wie steht's denn mit Hasen? Also haben wir das Gleiche versucht, Soja verglichen mit Milchpulver. Und Soja ist blau, Milchpulver ist rot. Und da haben wir die Arginin-Werte. Und dieser Arginin ist natürlich die Aminosäure, die an der Basis steht für die Entwicklung für Harnstoffe. Wie um den Körper zu entgiften von Ammoniakproduktion, von Eiweißabbau. Und wenn Arginin hoch ist, dann hat man ein Entgiftungssystem sondergleichen in dem Körper. Da sehen wir auch wieder Argininpegel viel höher, wenn sie Soja bekamen, gegenüber Milchpulver. Glycinspiegel, dann sehen wir auch Soja wesentlich höher, als wenn sie Milch bekamen. Wiederum, sie hatten all die andere Ernährung, nicht nur Milch gegenüber Soja, sie hatten ihre Karotten und Wassenhase auch alles nötig hat und dann nur diese Kugeln mit Soja drin oder Trockenmilch drin, um das Eiweiß gleichzustellen. Also wo finden wir Arginin in großen Mengen in den Nahrungsmitteln? In Schwarznüsse, in Limabohnen, in rote Feuerbohnen und hochwertig in Bohnen, Kichererbsen, also alle Hülsenfrüchte, Linsen, Sojabohnen sind ausgezeichnet, 5,3. Geröstete Kürbiskerne. Hier haben wir den pH-Wert des Urin beurteilt, wenn der Hase die Soja bekam gegenüber Casein. Wir sehen wesentlich weniger Säure, wenn sie Soja bekamen. Also das System ist besser. Stuhlfeuchtigkeit. Casein war der Stuhl recht trocken. Soja war er feucht. Und das heißt natürlich, dass der Stuhlgang so viel einfacher war. Darum hat man ja das Problem in der westlichen Welt, dass man in den kleinen Häuschen alles dieses Lesezeug hat, weil man diesen Druckprozess unternimmt. Kalziumverlust im Stuhl, wesentlich höher, wenn sie Casein, das ist das Eiweiß in Milchprodukten, bekam, gegenüber Soja. Und Kalziumverlust im Urin auch wesentlich höher. Also ob es jetzt ein Hase ist oder ob das ein Affe ist oder ob das ein Hund ist oder ob das ein Schaf ist, der Metabolismus ist bei allen gleich. Harnstoffproduktion wesentlich höher, wenn sie Casein, Milch, Eiweiß bekamen, als wenn sie Soja bekamen. Und dann kann man sich ja nur vorstellen, dass die Giftrate wesentlich weniger ist, wenn sie die Pflanzenprodukte zu sich nehmen. Und die Wissenschaft weiß das schon seit lange. Mit Tierprotein gefütterte Hasen entwickeln Arteriosklerose und erhöhte Cholesterinwerte. Wir haben das Gleiche gezeigt bei den Affen und bei den Hasen, mit denen wir gearbeitet haben. Tiereiweiß erhöht die Cholesterinwerte. Pflanzeneiweiß macht es geringer. Es überrascht daher nicht, dass verschiedene nationale Organisationen und Fachgremien zur Verbesserung der langfristigen Gesundheit einen erhöhten Verzehr pflanzlicher Nahrung empfehlen. Cholesterinwerte und Blutplasma bei Hasen wiederum genau das Gleiche. Soja, niedriger Pegel, Trockenmilch gemischt in die Kugel, hoher Pegel. Pflanzeneiweiß fördert niedriges Cholesterin bei Hasen. Das ist, was die Wissenschaft zeigt und nicht nur bei Hasen, sondern bei den Menschen auch. Also wenn man gesund sein möchte, dann ist es wahrscheinlich angebracht, um einen Teelöffel Hülsenfrüchte zum Frühstück zu nehmen. Und das senkt den Blutdruck und bessert den Cholesterin. Vielleicht sogar noch besser als manches Arzneimittel, was dazu gebraucht wird, ohne die Gegenwirkungen. Also hier haben wir 10 Tierproteine, die hohes Cholesterin bei Hasen verursachen. Und wir sehen, dass Eier und Magermilch sehr hoch da angeschrieben sind. Fisch, Rindfleisch, Huhn, Schweinefleisch, Ei und Pflanze geringste. Und das ist eigentlich, was wir wollen. Es ist nicht interessant, dass wenn man Probleme hat mit Herz-Kreislauf, für Cholesterin und so weiter, dann wird da gesagt, gebrauch lieber Magermilch. Aber die Magermilch ist genauso problematisch wie das höchste Eigelb fast. Der Grund? Weil es das Eiweiß ist, was das Problem ist, eher als der Fettinhalt. Und dann Pflanzeneiweiß, welches Cholesterin senken, gegenüber tierisches Eiweiß, Weizen, Gluten, Sesam, Sonnenblumen, Faba-Bohnen. Wir sehen, dass die Bohnenarten toll sind, um Cholesterin zu senken. Milch und Unfruchtbarkeit. 1994 war da ein Artikel im Science News, dass Milchprodukte mit Unfruchtbarkeit etwas zu tun haben. Und so haben wir gedacht, ja, wir schauen mal, was mit unseren Affen passiert, wenn sie die Milchprodukte bekommen. Hier sehen wir gesunde Sperma von dem Affen. Und dann wollten wir vergleichen, wie das aussieht mit dem Geschlechtssystem, wenn sie westliche Kost, mit anderen Worten mit dem Milchprotein dazu, oder traditionelle Kost, die Eiweiß. Das Eiweiß kommt von Hülsenfrüchten und Mais. Dann sehen wir einen gewaltigen Unterschied. Bei 50 Tagen traditionelle Kost hat den Testosteronspiegel nicht gesenkt. Also nicht wahr, dass Pflanzen einen weniger aktiv machen. Vorwärtsbeweglichkeit der Sperma. Ganz eindeutig, wenn sie Milch bekamen, dann waren die Sperma wesentlich langsamer in der Beweglichkeit als die, die Pflanzenkost bekamen. Hier haben wir eine interessante grafische Vorstellung von was wir da gemacht haben. Wir haben einen hohen Proteinwert ihnen zugeteilt für 60 Tage und ihn dann gesenkt auf 12% Eiweiß. Und was wir da gesehen haben, dass wenn sie hohen Eiweiß bekamen, war da nicht ein großer Unterschied zwischen Pflanzen und tierischem Eiweiß. Aber 120 Tage, da hatten sie einen Teil, diesen niedrigen Eiweißwert, nur 12% Eiweiß. Und das Interessante ist, dass die, die Korn- und Hülsenfrüchte bekamen, eine gewaltige oder eine viel höhere Spermkonzentration hatten als die, die Milchprodukte bekamen. Also darum ist Afrika so fruchtbar. Und darum sind die Länder im Osten so fruchtbar, weil sie dieses pflanzliche Eiweiß zu sich nehmen. Defekte am Sperm, Mittelteildefekte oder Schwanzdefekte, hat das einen Einfluss auf die Ernährung? Hat die Ernährung einen Einfluss auf Defekte? Die Antwort ist ja. Spermien, Kopfdefekte, sehen wir, dass wenn sie Pflanzeneiweiß bekamen, die schwarze grafische Vorstellung, dann hatten sie viel weniger Kopfdefekte, als wenn sie tierisches Eiweiß bekamen. Und auch Mittelteildefekte, genau das Gleiche. Also wenn man gesund leben möchte, dann sind das die Nahrungsmittel, die man zu sich nehmen müsste, zusammen mit Hülsenfrüchten. Und wenn man mich fragt, Säuer oder nicht Säuer, dann würde ich sagen, Säuer. Ist die Frage, verursacht es weibliche Symptome? Frag nur die Frage, wie sieht's denn im Osten aus? Wie sieht's denn aus bei den Chinesen? Sind sie alle weiblich? Haben sie alle Brüste, die Männer, oder sind sie normal? Das sind Medienaussagen, die nichts mit der Wahrheit zu tun haben. Also Früchte, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide, das ist die Nahrung, die am besten in allen Parametern für die Menschheit ist. Und je mehr Früchte und Hülsenfrüchte und Gemüse und Getreide wir zu uns nehmen, je gesünder werden wir sein. Danke.